Der nächste Talk heißt Privacy by Code. Der findet von 16.30 Uhr jetzt bis 17.30 Uhr statt. Wenn ihr ins gedruckte Programm geschaut habt, da hat sich ein Tippfehler eingeschlichen im Online-Programm und in unserem Privacy Week App für iOS, also für iPhones, sind die Daten zum Glück korrekt. Webanwendungen sind ja im täglichen Gebrauch bei uns, wie zum Beispiel die Webseite der Privacy Week oder auch das Ticketsystem, mit dem ihr eure Karten für unsere Veranstaltung gekauft habt. Und der C3W und die Privacy Week verwenden da ein Ticketsystem namens Pre-Tix. Und das haben wir uns natürlich auch nach den Kriterien des Datenschutzes ausgesucht. Und Rix ist einer der Entwickler, die diese Plattform möglich gemacht haben, mit der wir sehr glücklich sind, und wird uns jetzt am Beispiel einer Web-Applikation zeigen, wie ihr Privacy by Design in Code umsetzen könnt, von der Konzeption bis zur Implementation einer Applikation. Herzlich willkommen, Rix.
Dankeschön. Jo, genau. Ich bin Rix, ich entwickle Webanwendungen und ich benutze sie. Benutzen tut ihr sie alle auch. Und wie wahrscheinlich ihr, ob eurer Anwesenheit bei der Privacy Week, halte ich mich für einen von den Guten, was immer das heißt, und möchte natürlich die Webanwendungen, die ich baue und die ich benutze, so userfreundlich und vor allem auch userdatenfreundlich, das heißt die Daten schützen, nicht sie verkaufend, wie möglich sein. Kurzen Überblick über das Publikum. Wer entwickelt hier Webanwendungen? So 5 bis 10. Wer ist sonst in den Prozess der Entwicklung irgendwie eingebunden? Als Projektleiterin, als Kundin, als Testerin, als Designerin, die sich nicht als Coderin... Nochmal gut so viele. Das ist schön. Gut. Ich hoffe, ich habe für alle von euch was dabei. Wir gucken uns in den nächsten mehreren Minuten an, wie wir so eine Webanwendung gestalten würden in Hinblick auf die Daten unserer Nutzerinnen, wenn wir machen könnten, wie wir wollten. Es versteht sich natürlich, wir spielen hier auf der grünen Wiese und ich kann mir das als Vortragender total erlauben zu sagen, wir nehmen uns jetzt Zeit zur Recherche und zur Implementierung und wir wissen alle, das wirkliche Leben kommt da dazwischen und das kommt immer völlig anders. Ich soll nur beschreiben, worauf man so achten sollte, wenn man kann. Und was ihr davon mit in euer wirkliches Leben nehmen könnt, ist dahingestellt, aber vielleicht doch so 1, 2, 3, je mehr, desto besser Punkte. Und gucken uns das einfach so von der Planung über die Implementierung bis zum Betrieb an und danach reden wir mal drüber, was ihr davon haltet. Weil wir uns halt so viel Zeit nehmen und so viel Ruhe und so viel grüne Wiese, wie wir wollen, sagen wir, unsere Webanwendung hat eine lange Planungsphase. Also wir haben Zeit, unsere Anforderungen wirklich zu sammeln. Wir programmieren nicht einfach so drauf los und stellen am Ende fest, dass das vielleicht gar nicht das geworden ist, was wir eigentlich wollten. Und das, was wir wollten, ist schon längst woanders implementiert. Und weil wir so clever sind und uns so ordentlich drum bemühen, gucken wir uns als erstes an, was es so an Ressourcen gibt, die uns verraten, wie wir so eine gute Webanwendung bauen. Dabei stellt sich raus, so viel ist es gar nicht. Die meisten Ressourcen sind nämlich mehr End-User-spezifisch, was ja auch eine super Sache ist, und erklären den Usern, wie sie ihre Daten vor, ich will jetzt nicht sagen feindlichen, aber vielleicht nicht immer wohlgesonnenen Webanwendungen schützen. Es gibt aber die Liste der W3C, die beschreibt, worauf man tatsächlich achten will, wenn man eine Webanwendung auf Datenschutz hin designt. Und es gibt die OWASP Top 10 Liste, die nicht nur auf Datenschutz gemünzt ist, aber trotzdem super spannend für uns ist. Komme ich später drauf, ich verlinke die auch noch in den Talk-Ressourcen. Die Listen reichen uns auch eigentlich, also alles andere müssen wir uns so ein bisschen selber denken. Weil wir das so jetzt userdatenzentrisch sehen, müssen wir uns immer bewusst sein, dass wir so ein bisschen in einer defensiven Position sind. Unsere Nutzerinnen überlassen uns wohl oder übel Daten, die zum Betrieb der Webanwendung notwendig sind oder die wir meinen zu brauchen. Das ist, wie ich hier gerade Webanwendung definiere. Also wer nur eine statische Webseite raushaut, darüber wollen wir mal nicht reden, sondern wirklich, wir haben eine Funktionalität und für die Funktionalität brauchen wir Daten in irgendeiner Form, die auch irgendwie personenspezifisch sind. Und was wir jetzt wollen oder was unser großes Ziel ist, ist, dass wir die Daten, der User schützen, damit die Userinnen so gut wie möglich selber entscheiden können, was mit ihren Daten passiert. Also wir wollen denen einen mündigen Umgang damit ermöglichen. Und das heißt halt vor allem auch, dass wir uns und die Nutzerinnen vor Datenleaks schützen, weil wenn die Daten irgendwie aus der Datenbank rausfallen, wo sie nicht raus sollen, sind die Daten verloren und wir können keinen mündigen Umgang der Nutzerinnen gewährleisten, weil die Daten sind halt weg und in freier Wildbahn. Das Ungeschickte bei so einer defensiven Lage, also wir wollen die Daten, die wir haben, beschützen, ist, dass wir können alles richtig machen und machen dann einen Fehler und haben verloren. Weil egal, ob unsere Anwendung total gut designt ist und wir eigentlich alles richtig gemacht haben, wenn die Daten irgendwo entkommen, wenn die Datenbank offen steht, wenn jemand es schafft, sich ins System reinzubohren, dann sind die Daten weg und dann ist es relativ egal, wie viel guten Willen wir vorher gezeigt haben. Deshalb versuchen wir jetzt mal alles richtig zu machen, wie man das so tut. Das Grundkonzept oder eins der zwei, drei Grundkonzepte, die wir dabei verfolgen, ist das der Datensparsamkeit. Ist sehr simpel, Daten, die wir nicht haben, können wir nicht verlieren. Voll praktisch. Ist natürlich nicht immer so einfach, aber ist schon der Grundsatz, der uns dabei begleiten sollte. Klar ist es für uns manchmal spannend, zusätzliche Daten zu haben, aber wir sollten uns dabei überlegen, ob wir die wirklich brauchen. So einfach als Grundsatz. Vielleicht sind es Daten, die wir optional anfragen können und den Nutzerinnen dabei noch erklären, wofür. Aber zum Beispiel unlängst habe ich im Internet Kinotickets bestellt, weil ich war halt nicht in der Stadt, musste passieren und durfte dazu meinen Namen, mein Geburtsdatum für einen nicht altersbeschränkten Film und meine Adresse angeben, völlig unabhängig vom Bezahlprozess, einfach so, weil das Kino das wollte. Und das ist halt völlig unnötig und das ist, was wir nicht machen. Außerdem ist es natürlich eine Sicherheitsmaßnahme, wie gesagt, Daten, die wir nicht haben, können wir nicht verlieren und es ist halt auch für die Userführung viel besser. Wenn ich auf so eine Kinoseite komme und die fragt mich als erstes so, was ist denn deine Adresse, wie heißt du und wann bist du eigentlich geboren, was wirklich irrelevant ist, dann bin ich vielleicht mehr so, naja, vielleicht muss ich den Film doch nicht so dringend sehen. Also bei einem Kino weniger, aber wenn ich irgendwo im Internet was bestellen will, ist es halt schon attraktiver, wenn eine Webseite mich nicht erstmal mit Eingabeaufforderungen erschlägt. Datensparsamkeit kommt eigentlich ganz gut. Nachdem wir darüber so ein bisschen meditiert haben, nachdem wir angefangen haben, unsere Webanwendung zu bauen, bauen wir ein Datenmodell. Und das ist nicht nur der Punkt, wo wir natürlich einbauen, diese Daten sind verpflichtend, weil wir sie immer brauchen und diese Daten sind optional, weil vielleicht brauchen wir die nur unter bestimmten Bedingungen, sondern es ist auch der Zeitpunkt, wo wir mit je nach Größe der Firma, entweder den Leuten, die sich in der Firma mit dem Gesetz auskennen oder außerhalb Experten beraten, was wir an Daten vorhalten müssen und was wir an Daten vorhalten dürfen. Also gerade wenn ihr irgendwie finanzbezogene Daten habt, ist das halt spaßig, weil buchungsrelevante Daten je nach Land unterschiedlich, aber viele, viele Jahre aufbewahrt werden müssen. Vielleicht nicht öffentlich zugreifbar auf den Servern, aber Rechnungen und so weiter will man irgendwo zwischen 7 und 10 Jahren aufbewahren. Gleichzeitig ist man aber spätestens nach dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung verpflichtet, Daten von Nutzerinnen, die nicht mehr aktiv sind, auch irgendwann wieder zu löschen oder auf Wunsch der Nutzerin. Das heißt, im Datenmodell muss das vorgesehen sein, dass Daten entweder anonymisiert oder komplett gelöscht werden. Das Zweite, was man sich beim Design des Datenmodells überlegen will, ist die Struktur der Zugriffsrechte. Am Anfang ist ja meistens eine Webanwendung eher so, dass einzelne Nutzerinnen einzelne Daten eingeben und verarbeiten und benutzen und deshalb es total einfach ist und scheint, nämlich jeder hat so Zugriff auf die eigenen Daten. Aber meistens erweist sich das früher oder später als nicht zureichend, weil sich dann so Gruppenberechtigungen einschleifen. Plötzlich gibt es Nutzergruppen oder Teams oder es gibt Teamleiter, die dann für andere Daten administrieren dürfen. Wenn man sowas nicht frühzeitig berücksichtigt im Datenmodell, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Implementierung davon dann fehlschlägt und Nutzerinnen auf Daten Zugriff haben, auf die sie eigentlich gar keinen Zugriff haben sollten, was wir jetzt zu vermeiden suchen. So frühzeitig in der Planung machen wir uns ja auch die allerersten Gedanken über das User Interface. Und da ist der spannendste Punkt, dass uns aller gute Wille und alle wohlgeschützten Daten nichts nützen in unserem Ziel zum mündigen Umgang mit den Daten, wenn wir den Userinnen nicht zeigen, wie sie diese Daten verwalten können und freigeben und die Freigaben wieder zurücknehmen. Das ist ja unser Ziel. Und das ist eine User Interface und eine User Experience Sache, dass wir Nutzerinnen transparent machen, diese Daten gebt ihr uns frei, diese Daten müsst ihr uns freigeben, diese Daten werden wir dann und dann löschen. Und das sollte man hier auch gleich mit einbeziehen und es nicht machen wie in der eher bekannten Science-Fiction-Werk mit Daten, die ganz zu unterst in einem verschlossenen Aktenschrank, in einem unbenutzten Klo, hinter einem langen Flur, in dem die Lichter ausgefallen sind, mit einem Schild Vorsicht, bissiger Leopard. Hier geht es um eine Umgehungsstraße, aber dasselbe Konzept finden wir aktuell in so Dialogen, wo steht, wenn du diesen Account erstellst, dann stimmst du unseren Nutzungsbedingungen und unserer Privacy-Notiz zu. Das ist halt total super, ne? Also vielleicht sehe ich noch, dass da sowas steht, aber wie oft klicke ich diese Links an? Selten. Und das ist halt auch sowas, das wollen wir vermeiden oder zumindest ergänzen um eine transparente Userführung, die halt so ein paar Grundsätzen genügen sollte. Erstmal sollte jede so eine Zustimmung tatsächlich informiert sein. Also die Nutzerinnen sollten eine Chance haben zu wissen, wozu sie da einwilligen und nicht nur sagen, ja, wird schon passen, ich lese mir das jetzt nicht alle durch. Es sollte spezifisch sein, nicht so, ihr dürft mit meinen Daten machen, was ihr wollt, sondern mehr so, hier diese Daten, um die es gerade geht, mit denen dürft ihr folgende Dinge tun. Und es muss halt kontextualisiert sein. Also wenn ihr wollt, und das ist auch nicht nur so aus ideologischen Gründen super, sondern auch, weil die Nutzerinnen sich ernst genommen fühlen, wenn ihr das im passenden Kontext präsentiert. Ihr gebt jetzt eure Adressdaten ein, die braucht ihr, weil wir euch etwas zuschicken wollen und diese Adressdaten werden wir, weiß nicht, 6 Monate speichern. Stimmt hierzu. Und natürlich, und darauf komme ich nachher auch nochmal, wenn ihr Leuten die Option bietet, zuzustimmen, dann solltet ihr sie nicht verarschen, indem, wenn sie diese Option nicht ergreifen, ihr sagt, ja, ist schlecht. 3 Schritte später sagen wir dir, dass du jetzt aber tatsächlich zustimmen musst, weil sonst können wir dir die Sachen gar nicht schicken. Right. Es gibt noch einen Bonuspunkt, den man auch im Design schon berücksichtigen kann, nämlich den Datenbrief. Ist ein Konzept, das ich nur zur Sprache bringen will, der Vollständigkeit halber, weil es echt cool ist. Ein Datenbrief ist im Prinzip, wenn ihr Userinnen, vor allem wenn sie eine Weile lang inaktiv wart oder in regelmäßigen Intervallen wie etwa einem Jahr, eine Erinnerung zukommen lasst. Hier, du hast einen Account bei uns, wir halten diese Daten von dir vor, ist das in Ordnung oder hier, nimm das zurück und so weiter. Das klingt jetzt nicht sehr attraktiv und eher negativ, aber man kann das auch total positiv sehen, nämlich als eine, hier Erinnerung, du warst doch mal bei uns, willst du nicht zurückkommen, wir haben übrigens noch diese Daten, sind die überhaupt noch aktuell? Klar kann es euch dann passieren, dass dann Leute sagen, nee, lösch meinen Account, aber ganz ehrlich, das sind halt nicht die Leute, die in jedem Fall zurückgekommen wären und was mit der Webanwendung gemacht hätten. Und das Einzige, was ihr daran verlieren könnt, sind eh inaktive Nutzer und das Einzige, was ihr daran gewinnen könnt, sind, dass User sich viel ernst genommen und vorkommen. Und natürlich vernünftig über ihre Daten bestimmen, das ist ja eh das, was wir wollen. So, das ist im Prinzip, was wir in der Planungsphase machen. Wie gesagt, grüne Wiese, wir können tun, was wir wollen und wir können uns halt alle Zeit der Welt nehmen, um unsere Anwendung zu planen. Weil wir weiter so optimistisch sind, implementieren wir das jetzt genauso mit unendlich viel Geld und Zeit und Fortbildungsgelegenheiten und machen alles richtig. So ganz im Allgemeinen wollen wir 2 Sachen beachten, die vielleicht so ein bisschen gegenläufig sind, aber die ich mal so grundsätzlich hier zur Disposition stellen will. Nämlich solltet ihr externe Inhalte und vor allem das Live-Einbinden von externen Inhalten bitte minimieren und zwar aus 2 Gründen. Also ich meine hier damit sowas wie, ja, die Schrift hoste ich nicht selber, die liegt bei Google oder ja, das Bootstrap, das kommt von Max CDN, das wird schon passen. Erstens landen dadurch halt Daten, wo sie echt nicht hingehören, nämlich bei den Betreibern dieser Hoster. Und zwar Nutzungsdaten und das geht die einfach mal überhaupt nichts an. Außerdem ist es, wenn ihr nicht sehr, sehr vorsichtig seid und immer brav ein Hash hinten an den Link dran tut, auch ein Sicherheitsrisiko, weil euch kann da halt jemand ausführbaren Code, klar, nur im Browser, aber wir wissen ja alle, wie sicher so ein durchschnittlicher Browser ist, unterschmuggeln. Jetzt kommt halt hier so ein jQuery, das was völlig anderes macht, als das, was ihr wollt. Damit sollte man sich doch sehr zurückhalten. Ist nicht immer leicht, aber gerade bei kleineren Webanwendungen, die noch nicht viel Kundschaft haben, ist das selber Hosten dieser Dateien kein großes Drama. Und wenn ihr so viel Durchsatz und damit auch hoffentlich Umsatz habt, dass sich das nicht mehr ausgeht, dann könnt ihr das auch woanders hosten und Leute dafür vernünftig bezahlen oder euch selber einfach da noch Ressourcen besorgen. Und wenn ihr so viel Durchsatz und gar keinen Umsatz habt, dass das nicht geht, dann habt ihr auch irgendwo andere Probleme. Passiert auch. Das zweite Konzept ist ein bisschen widersprüchlich, nämlich, dass ihr Bibliotheken nutzen solltet. Zwar verantwortlich, aber nutzen. Es liegt so ein bisschen an diesem, sagt ja jeder, ne, die Krypto nicht selber implementieren. Das gilt auch für einen Haufen Dinge, die sonst so vorkommen. Die Zugriffsberechtigung. Da haben sich halt schon ein Haufen Leute sehr lange Gedanken gemacht und über Code iteriert und den öffentlich entwickelt. Wenn ihr Bibliotheken bindet, solltet ihr natürlich immer gucken, ob die was Vernünftiges sind, ob die taugen, ob die zur Community gehören, ob die offen sind und so weiter. Aber grundsätzlich ist das häufig deutlich sicherer, als die Sachen selber zu stricken. Dazu natürlich immer die Warnung, Bibliotheken, die ihr nutzt, solltet ihr irgendwo auch selber vorrätig haben. Also so, dass nicht die Entwicklerin, die plötzlich beschließt, ja, nee, dieses Open-Source-Ding hat keine Zukunft, ich lösche jetzt alle meine Bibliotheken, euch damit erwischt. Und ihr solltet natürlich nur sehr spezifische Versionen holen, weil üblicherweise, das ist eine sehr schöne Schwachstelle so in dem üblichen Lebenszyklus von Open-Source-Bibliotheken, da installiert ihr einfach so alles, was mit einer 2.x anfängt, ne? Major Version muss 2 sein, aber alles drunter, ihr wollt ja die coolen Updates mitnehmen. Und das Uploaden der neuen Pakete ist aber ungefähr genau von dem Passwort der Entwicklerin geschützt. Und das heißt, jemand kommt an dieses Passwort, lädt Schadsoftware hoch und ihr zieht sie runter in euer Projekt. Die allermeisten Paketmanager haben, muss man fairerweise dazu sagen, die Möglichkeit, Pakete zu signieren. Aber die allerwenigsten nutzen das. Also zumindest in der Python-Welt sehe ich das quasi nie. Und wo ich es sehe, ist es dann auch mehr so, dass das Übliche passiert, wenn Leute Schlüssel an Dinge hängen, nämlich dass Entwicklerinnen das installieren wollen. Dann kommt eine Warnung, du kennst diesen Schlüssel nicht. Und sie sagen halt, jetzt kenne ich diesen Schlüssel. Ich will diese Bibliothek, sei leiser. Also seid vorsichtig mit externen Inhalten, selbst wenn es Bibliotheken sind, aber überlegt euch gut, dass die auch wirkliche, ernsthafte, auch sicherheitsrelevante Vorteile haben. Right. Gibt eine Handvoll Dinge, die sind spezifischer für Backend-Entwicklung. Wir gehen jetzt hier von so einer typischen Webanwendung aus, die irgendwie in Java, Ruby, Python, sonst was entwickelt ist, aber die groben Konzepte gelten eigentlich für alles. Und das erste ist Graceful Degradation. Das bedeutet quasi, wenn Fehler passieren, wenn User Daten eingeben, mit denen ihr nicht gerechnet habt, selbst in eurem Fehlerhandling nicht, wenn euer Server Dinge kaputt macht, wenn, ich weiß nicht, das Netzwerk langsamer ist, als ihr wollt, wenn irgendwie Drittparteiinhalt nicht zu erreichen ist, dann tut so, als hättet ihr damit gerechnet. Nein, also rechnet damit. Baut Fehlerhandling auch für relativ großzügig generelle Fälle. Und wenn die Fehlermeldung dann nur sagt, unser Server hat gerade Probleme, dann ist das deutlich, deutlich besser, als wenn ihr dem Nutzer oder der Nutzerin da einen Stacktrace entgegenwerft. Stacktraces haben in der Öffentlichkeit überhaupt nichts zu suchen, weil die gerne potenziell gefährliche Daten enthalten, seien das Passwörter, seien das tatsächliche Nutzerdaten, seien das nur Informationen über euren Code, die ihr gar nicht öffentlich rumliegen haben wollt. Also bitte immer noch ein Layer drumherum und nicht eure Anwendung in irgendeinem Entwicklungsmodus laufen lassen, weil es damit gerade besser tut oder schneller ist oder ihr nicht die Zeit hattet, den Entwicklungsmodus abzuschalten oder sonst was. Das zweite Konzept bei der Backend-Implementierung, das spannend ist, ist Scoped Access. Ihr habt euch ja in der Planung schon ausführlich Gedanken gemacht, wie ihr so die Userrechte verteilt, worauf eine Userin so Zugriff hat, woran das hängt, ob es da Gruppen gibt, ob es Rollen gibt und so weiter. Und wenn ihr dann euren Code baut, dann wollt ihr so früh wie möglich auf minimalen Mengen von Daten arbeiten. Also sobald es vor allem um personenbezogene Daten geht, reduziert einfach so früh wie möglich die Daten, die da potenziell rausgehen, damit euch nicht irgendwann sowas passiert, wie ich mache jetzt hier einen Select-Stern auf Dinge und denke später dann doch nicht mehr dran, weil mir irgendwo eine Filterregel verloren geht und ups, plötzlich sind ein Haufen Daten, die niemanden was angehen, außer die betreffenden Nutzer online. Das ist ein Konzept, das gibt es in sehr vielen Spielweisen, das gibt es in total, da sagen wir nicht paranoid, aber technisch hochwertig, wo quasi die tatsächlichen Nutzerinnen direkt an so etwas wie Datenbanknutzer gekoppelt sind und dann Datenbankberechtigungen erstellt werden, um alles wirklich auf Datenbank-Level sicher zu machen. Das gibt es auch einfach in Bibliotheken, die ihr nutzen könnt. Aber das braucht ein Konzept und das sollte überall angewendet werden. Und Logging, kommen wir später auch nochmal zu, aber ist auch hier wichtig. In der Anwendung wisst ihr am besten, ob ihr gerade auf irgendwie sensiblen Daten arbeitet. Und wenn ihr gerade aus irgendwelchen Gründen auf sensiblen Daten arbeitet, dann könnt ihr den Zugriff darauf loggen. Dass Logs gesichert gehören, kommen wir nachher noch zu. Und ihr müsst dann auch gar nicht mit den Logs irgendwie fancy Dinge machen. Also es gibt da Leute, die haben richtig coole Sachen am Start, die haben da so, ja, ich habe Logs und wenn ich merke, dass das auffällig viele Zugriffe gleichzeitig hier da sind oder in kurzer Zeit, dann geht mein Alert und Monitoring an. Das ist super schick, aber das müsst ihr gar nicht. Ihr werdet schon dankbar sein, wenn dann eure Daten, ich will jetzt nicht sagen unweigerlich, aber verloren gegangen sind, wenn ihr dann nachgucken könnt, was alles weg ist. Ihr wollt nicht, dass jemand ins Internet läuft und sagt, guck mal, ich habe hier dieses Stück Datenzeug von Nutzern, an das ich nicht hätte gekommen sein sollen aus dieser Anwendung. Und ihr müsst dann sagen, naja, habe ich jetzt nur in einem Teil meiner Webseite irgendwo falsche Zugriffsrechte oder hat jemand meine komplette Datenbank mitgenommen? Und da seid ihr dann sehr, sehr, sehr froh und dankbar gegen euer ehemaliges Ich, euer Past Me, wenn ihr dadurch Logs gucken könnt, glaubt mir. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Backend gebaut, wir bauen aber auch noch Frontend, weil so eine Webanwendung ohne Frontend ist unbenutzbar und ohne User haben wir auch keine Daten, die wir verlieren können. Also hat was, aber nicht unser Ziel. Das erste Konzept ist eigentlich nur noch mal eine Wiederholung von dem, was wir vorhin bei der Planung besprochen haben. Ihr wollt nicht sowas, ihr wollt nicht, ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und macht was immer ihr wollt und den Newsletter will ich auch. Ihr wollt Userinnen, wie gesagt, nach Möglichkeit in einer möglichst kompakten und kontextbezogenen, kontextualisierten Form um ihre Einwilligung zur Datenverwaltung bitten. Und natürlich, und also logischerweise und folgerichtigerweise, müsst ihr ihnen dann auch anbieten, diese Einwilligung zu widerrufen. Also klar, an manchen Stellen ist das nicht möglich, ja, wenn ihr gerade dabei seid, etwas zu versenden, dann könnt ihr nicht so spontan die Adresse löschen, aber auch das kann man ja transparent darstellen. Aber ihr wollt einfach ein möglichst transparentes Einstellungsding haben, weniger so Facebook-Style, wo es alle zwei Wochen anders aussieht, sondern mehr so tatsächlich einen konsistenten Ort, wo steht, diese Daten haben wir von dir, so und so lange. Wenn ihr richtig clever seid, dann tut ihr die konkreten Daten gleich mit dazu. Also, du hast uns erlaubt, deine Adressdaten zu behalten, das sind sie übrigens. Möchtest du sie korrigieren? Möchtest du sie Erlaubnis widerrufen? Next. Wie gesagt, alles grüne Wiese, das wird nicht immer und überall so gehen, aber das ist doch ein ganz anstrebenswertes Ziel, so allein schon aus User-Sicht. Und das andere hatten wir vorher auch schon mal so, nicht damit überfallen, nicht als allererstes fragen, ey, schön, dass du hier bist und was ist eigentlich deine Adresse? Webanwendungen lösen ja am Ende soziale Probleme, also auch technische Probleme, aber in der Regel auch soziale Probleme, sonst wären sie ja nicht spannend. Und entsprechend sollten sie sich so ein bisschen an guter sozialer Interaktion orientieren. So, und wenn ich mich mit Leuten treffe, sei es auf einem Date, sei es einfach nur so, dann überfalle ich die selten mit, hi, schön dich zu sehen, wann bist du eigentlich geboren, sag mir deine Adresse und der Mädchenname deiner Mutter wäre gut, weil wenn du die Sachen vergisst, dann will ich sie dir ja wieder sagen dürfen. Sondern vielleicht frage ich erstmal im Beispiel der Webanwendung, was möchtest du eigentlich? Ah, du möchtest nur eine PDF, du möchtest gar nichts zugeschickt haben, ja, dann brauche ich deine Adresse möglicherweise gar nicht. Macht sich gut und ist halt sowohl datenschutztechnisch super fancy, aber halt auch aus UX-Sicht. Also euch springen weniger Nutzerinnen ab, weil sie sich halt weniger erschlagen und mehr ernst genommen und in einem Dialog sehen. Ist ja möglicherweise auch was ihr wollt. Häufige Fehler ist eine sehr, sehr lange Liste und ich möchte erstmal lobend erwähnen, dass ich jetzt hier nicht den XKCD mit dem SQL Injection zeige, mit dem Little Bobby Tables und User die Input löschen, aber das gehört natürlich dazu. Also es gibt einen Haufen Fehler, die häufig vorkommen und die dann zu Datenverlust führen. Da ist sehr, sehr gut, wenn man regelmäßig diese vorhin erwähnte OWASP-Liste durchgeht, die da einen sehr schönen Überblick über häufige Fehler bietet. Und als allererster Punkt sind Injection Attacks. Das sollte einfach bei einer Anwendung, die 2017 entwickelt wurde, nicht mehr vorkommen, bitte. Das ist nicht nötig, es gibt da Werkzeuge zwischen, ihr solltet die benutzen, und wenn ihr Webanwendungen entwickelt, dann gehört es auch einfach zu eurer Sorgfaltspflicht, euch da hinreichend zu belesen und zu informieren, dass so ganz billige Attacken einfach nicht mal im Rahmen des Denkbaren sind. Und gerade diese OWASP-Liste, die relativ gut und relativ detailliert ist, und also ausführlich beschrieben dann jeder Punkt, kann ich nur empfehlen, einfach gelegentlich durchzugehen. Das kostet vielleicht einen Nachmittag, sich hinzusetzen und diese 10 Punkte durchzuarbeiten und zu fragen, ist der für mich relevant, sollte ich das vielleicht anwenden? Und das ist ein Nachmittag, der sich wirklich, wirklich lohnt. Im besten Fall könnt ihr danach irgendwie ein halbes Jahr besser schlafen und im schlimmsten Fall wisst ihr immerhin, was zu tun ist. Ich will da nur so als besonderen Freund erwähnen, wahnwitzig hohe Session-Timeouts sind so der aktuelle Trend an irrationalen Security-Entscheidungen, die quasi die SQL und sonstigen Injections langsam ablösen. Also du hast dich einmal eingeloggt und jetzt bist du fürs nächste Jahr eingeloggt. Bitte nicht. Muss nicht. Und natürlich, weil, wie gesagt, grüne Wiese, wir können machen, was wir wollen, wir entwickeln, und weil wir entwickeln und machen, was wir wollen, schreiben wir Tests. Möglicherweise wollen wir das nicht immer, aber wir sehen ein, dass das gut und richtig ist, denn spätestens wenn wir in einem Jahr den Code wieder anfassen wollen, ist es erstens natürlich total super zu wissen, dass wir nichts einreißen und kaputt machen, aber gleichzeitig sind Tests auch gerade für diese Privacy-Sache total relevant, weil eine der kompliziertesten Sachen dabei, diese User-Rechte, dieses Scoping, dieses jede Nutzerin kann genau das sehen, was sie sehen soll und nicht das, was andere Nutzerinnen sehen dürfen. Das lässt sich total simpel, ziemlich gut jedenfalls, testen und total schwer programmieren. Das heißt, es ist wirklich, wirklich in eurem Interesse, einfach eine Handvoll Tests zu schreiben, die zeigt, Nutzerin A kann auf ihr Profil zugreifen, aber sie kann nicht auf das private Profil von Nutzerin B zugreifen und schon gar nicht da Passwörter ändern, zurücksetzen, Dinge tun. Diese Tests sollte man dann natürlich auch automatisiert laufen lassen. Da gibt es ja eine Reihe von Tools für, ihr wisst das sicher auch so gut wie ich. Da gibt es irgendwie Jenkins, da gibt es Travis CI für Open-Source-Dinge und wenn man Geld drauf wirft, auch für Closed-Source-Dinge. Es gibt GitLab CI, dann kann man es sogar ganz zu Hause laufen lassen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und es empfiehlt sich wirklich, die Tests einfach automatisch mitlaufen zu lassen. Und wenn sie dann rot werden, auch zu reparieren. Denn ein Test, den man einfach als, ja, ja, unsere Test-Suite ist rot, aber ich weiß ja genau, das ist einfach nur der eine Test, der bricht, deshalb gucke ich mir das nicht wieder an. Es ist das Tödliche an Tests. Dann braucht ihr die Tests auch nicht mehr, denn wenn dann plötzlich ganz andere relevante Tests fehlen, dann seht ihr es einfach nicht. Wenn die Tests rot werden, reparieren. Und wenn ihr nur ranschreibt, ja, ich weiß, dass dieser eine Test rot werden darf, bitte werd wieder grün. Aber es ist wirklich wichtig. Und das spart euch sehr viel. Testet sicher, bei Tests ist es nicht ganz so schlimm, aber ihr wolltet natürlich niemals ever, bei automatisierten Tests passiert es auch eigentlich nicht, aber ihr wollt nicht auf Produktionsdaten testen. Das macht man nicht. Ich hoffe, ihr findet es so absurd wie ich und fragt euch, was der Punkt da soll. Und ja, also Tests sind super. Ihr könnt auch, je nachdem, was ihr so an Programmiersprache nutzt, durch externe Tools testen, die ihr mal über euren Code rollen lasst, gerne auch automatisiert. Bei manchen Programmiersprachen und Frameworks ist das sinnvoll, bei anderen nicht. Aber einfach drüber rollen lassen und wenn die Tools sagen, das hier ist schlechter Code oder das hier ist potenziell gefährlicher Code, guckt es euch halt an. Klar, die haben nicht immer recht, die sind so mäßig. Das ist genauso wie Test Coverage. Test Coverage ist quasi, wie viel Prozent meiner Codezeilen sind getestet. Und das ist eine Metrik. Wenn die toll aussieht, dann sagt euch das nichts, weil ihr ja nicht wisst, wie gut die Tests sind. Aber wenn die sagt, ihr habt quasi keine Tests, dann ist schlecht. Also man kann sich da mit Metriken rantasten, aber vor allem sollte man Tests schreiben. Schreibt mehr Tests. Und wenn ihr irgendwie das Geld erübrigen könnt, lasst jemanden Professionelles drüber gucken. Spätestens, wenn ihr ernsthafte Mengen von Userdaten bei euch habt, ernsthafte Mengen von Userdaten schützen müsst, dann seid ihr es letztlich euren Nutzerinnen schuldig. Ihr habt diese Daten und ihr müsst sicherstellen, dass sie nicht abhanden kommen. Das gehört rechtlich zu euren Pflichten, aber es gehört auch einfach moralisch zu euren Pflichten. Das ist ja hier jedem klar. Und es gibt Menschen, die verdienen sich ihr Geld damit, da Schwachstellen zu finden und euch zu erklären und euch zu helfen. Diese Menschen machen das, selbst wenn ihr dasselbe könnt wie diese Menschen, lohnt es sich, jemanden drüber gucken zu lassen, weil man die Fehler im eigenen Code und in der eigenen Anwendung einfach nicht so sieht, wenn jemand Externes drauf guckt. Das ist, was wir machen, und jetzt haben wir eine total coole Webanwendung geschrieben. Und wie gesagt, das Problem ist, das ist ein defensives Spiel. Wir können jetzt die allerbeste Webanwendung der Welt geschrieben haben, aber jetzt müssen wir sie betreiben. Also wenn die nicht so ein One-Click-Wonder ist und nur einmal benutzt wird und alles geil finden und einen Monat später nehmt ihr sie wieder offline. Aber meistens müsst ihr sie betreiben. Und egal wie geil sie gebaut ist, wenn ihr dabei die Produktionsdatenbank mit Admin-Admin öffentlich laufen lasst, dann ist egal, wie schön eure Webanwendung ist, dann sind die Daten trotzdem weg. Und es tut mir sehr leid, und deshalb müssen wir über Betrieb reden. Im optimalen Fall habt ihr natürlich Administratorinnen an der Hand, die das für euch machen oder die viel für euch machen und die sich besser auskennen. Okay, ich rede offensichtlich aus Entwicklersicht, die das alles besser können als ich, wenn Administratorinnen da sind. Ihr seid die Besten. Da gibt es natürlich so eine Handvoll Grundregeln, die jeder hier im Raum, denke ich, kennt. Also man benutzt HTTPS, das ist einfach so, und man lässt auch einfach keine Nutzerinnen-Daten über HTTP. Bonus, wir sind 2017 angekommen, wir sprechen mehr Protokolle als nur HTTP. Wir sprechen auch so fancy neue Dinge wie WebSockets vielleicht. WebSockets kann man auch über TLS betreiben, sollte man auch, weil da gehen ja dann auch Nutzerinnen-Daten drüber. Deshalb, wenn ihr WebSockets habt, auch da das TLS antun. Und weil ihr das schon habt, könnt ihr einfach Monitoring draufwerfen. Da gibt es ja so total nette, hilfreiche, sympathische Seiten im Internet, so SSL-Checks und so, die dann gleich einsammeln, was sie da so für Server sehen und was für IP-Adressen da dranhängen und so ein bisschen Datenkrake drauf spielen und euch nebenher noch sagen, dass ihr ein korrektes, valides Zertifikat habt. Könnt ihr aber auch in euer eigenes Monitoring einbauen. Weil Monitoring braucht ihr ja, also ihr solltet ja schon wissen, ob eure Webseite nicht mehr an ist, nicht wahr? Und weil ihr das schon habt, könnt ihr auch einfach einbauen, ist das SSL da, also ist mein HTTPS da, ist das TLS da, bietet es die richtigen Ciphers an, da gibt es Menschen, die euch sagen, was die richtigen sind, also zum Beispiel die Mozilla Foundation und so, Leuten, denen man einfach auch vertrauen kann, wenn man nicht so richtig weiß, was der Unterschied zwischen den Ciphers ist. Und all das kann man einfach in so ein Monitoring kippen. Und dann nach Möglichkeit vergessen, auch sowas wie, sind irgendwelche Ports an diesem Server offen, die nicht offen sein sollten, kann so ein Monitoring sehr trivial abtasten. Und da gilt natürlich dasselbe wie für die Tests, dass ihr auf potenzielle Ermüdungserscheinungen Rücksicht nehmen sollt. Also wenn ihr jeden Morgen online geht und erstmal seht, ja, da sind 30 Meldungen im Monitoring, das ist rot, das kenne ich schon, das ist nur, dass meine Ubuntu-Pakete nicht up-to-date sind, ist es nicht gut, weil ihr dann nicht seht, dass da drin noch steht, dass eure Datenbank offen ist und eure Backups nicht laufen. Backups kommen noch. Monitoring, super Sache, wisst ihr selber, ist halt auch dafür relevant. Auch da wollt ihr natürlich Logging anhaben, relevante Zugriffe aufs System, loggen, allein schon, um hinterher nachzuvollziehen, was eigentlich passiert ist. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ihr ja wahrscheinlich die üblichen Webserver-Logs anhabt, die so, jemand hat einen GET-Request abgesetzt und der wurde erfolgreich ausgeliefert. Ihr loggt da natürlich, also, gehe ich von aus, ihr seid ja hier, keine IP-Adressen, weil das dürft ihr gar nicht und das wollt ihr auch gar nicht. Das sind nämlich personenbezogene Daten nach jeder vernünftigen Interpretation. Man kann versuchen, sich da irgendwie rauszuwinden, aber am Ende sind IP-Adressen ziemlich personenbezogene Daten und man kann die ja anonymisieren, meistens indem man einfach was von abschneidet, je nachdem, was so eure Nutzungsfälle sind. Vielleicht interessiert euch auch gar nicht, was das für IP-Adressen genau sind. Also achtet beim Loggen darauf, dass ihr zwar loggt und relevante Dinge loggt, aber nichts, was ihr nicht loggen dürft. Bitte. Und weil ihr Logs habt, wollt ihr die Logs auch sichern, weil wenn euch zum Beispiel jetzt der Server abbrennt oder so, dann wollt ihr vielleicht trotzdem noch nachgucken, was da zuletzt passiert ist. Deshalb macht ihr Backups. Wisst ihr alle, wissen wir alle. Ihr macht Backups und ihr testet natürlich die Restores, weil ein Backup ohne Restore ist natürlich ein großer Haufen wunderschöner Nullen und Einsen. Hübsch anzusehen, total wertlos und egal. Weil wenn ihr das nicht wieder rauskriegt, weil euch, keine Ahnung, der Schlüssel zum Entschlüsseln eures verschlüsselten Backups fehlt oder ihr gar nicht mehr so richtig wisst, welcher Server jetzt welches Backup oder ups, meine Server überschreiben sich die Backups gegenseitig oder mein letztes Backup ist von vor 3 Monaten, tragisch, Backup natürlich automatisch, weil dann, das goes without saying, muss ich nicht sagen. Und ihr solltet natürlich auf Backup-Sicherheit achten, denn eure Backups enthalten ja eure Datenbank. Also hoffentlich. Und wenn sie eure Datenbank enthalten, dann enthalten sie alle diese Daten, die ihr schützen wolltet. Das heißt, euer Backup-Server, Storage, was immer, muss mindestens so gut abgesichert sein wie euer Anwendungsserver. Das ist einfach so. Da dürfen höchstens dieselben Personen Zugriff drauf haben. Das Restore kann auch nicht von irgendwem eingeleitet werden, weil das Restore zieht die Daten ja wieder raus. Also Backups müssen wirklich sicher sein. Und das heißt auch, dass der Weg zwischen dem Anwendungsserver und dem Backup-Server genauso sicher sein muss. Keine offenen Kanäle, am besten VPN dazwischen hauen. Ein vernünftiges, das hält. Und es gibt viele Wege, verschlüsselt sicher zu kommunizieren. Wisst ihr eh, macht das dann auch. Und einfach Backups. Backups sind echt wichtig. Backup-Strategien sind ein ganz langer eigener Talk, aber tut es, bitte. Und der letzte Punkt, der richtig, richtig spannend ist, ist Incident Response. Denn wenn ihr bis hier gekommen seid und alles richtig gemacht habt und sich dann herausstellt, dass möglicherweise euer guter Plan vom Alles richtig machen die Begegnung mit dem Feind der Realität nicht überlebt hat und ihr doch nicht alles ganz so richtig gemacht habt, wie ihr eigentlich wolltet, dann braucht ihr eine Antwort darauf. Und meistens, wenn man panisch rumläuft, weil man Nutzerdaten verloren hat und man plötzlich der ganz große Böse ist und Leute über einen schreiben und einen anschreiben und über einen lachen, dann reagiert man vielleicht nicht immer optimal. Deshalb überlegt man sich im Vorhinein, was man tut, wenn es schief geht, was man da in verschiedenen Szenarien macht. Das ist die Incident Response. Auch ein eigener Talk, aber guckt euch da an, was eure Rechte sind, was eure Pflichten sind. Gewöhnt euch da eine sehr vernünftige, verantwortungsvolle und ruhige Kommunikation an. Und gebt Menschen die Möglichkeit, euch zu kontaktieren. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da so Schwachstellen gefunden hat oder sonst wie datenbezogen mit Web-Anwendungsbetreibern in Kontakt treten wollte. Ich mache das gelegentlich. Einige von euch auch. Das ist nicht immer leicht und es gibt da unterschiedlich gut funktionierende Kanäle. Man kann es immer mal im Support versuchen und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie gut es funktioniert. Es gibt Firmen, die haben einen super Support, der entweder sehr technisch versiert ist oder sehr rechtlich versiert ist oder einfach weiß, dass Datenschutz was Relevantes ist. Aber es gibt leider auch viele Orte, wo der Support darauf nicht sehr gut reagiert, weil der Support mehr so an, wie setze ich mein Passwort zurück, gewöhnt ist. Was man dann probieren kann, sind Adressen wie Webmaster-Ad oder Root-Ad oder Admin-Ad, wo man möglicherweise die Verantwortlichen für den tatsächlichen Datenerhalt und Datenbetrieb rankriegt. Und grundsätzlich empfiehlt sich da in der Kommunikation dasselbe, wie sich auch für die Gegenseite empfiehlt, nämlich ein sehr ruhiger Umgangston. Ihr kommt halt nicht an und sagt, ey, Alter, einmal mit Profis, ey, ja, wie blöd kann man sein? Wisst ihr eigentlich, dass ihr hier Daten verliert, ne? Geht ja mal ja, ne? Sondern ihr sagt, mir ist aufgefallen, das ist ein Screenshot davon, so könnt ihr das nachstellen, das finde ich ungünstig, weil, wisst ihr das schon, könntet ihr da mal einen Kommentar zu abgeben. Das führt zu wirklich, wirklich guten Antworten. Leute reagieren super, wenn man sie gut behandelt, wer hätte das gedacht? Und das wollt ihr aber eben auch als Betreiberin und Betreiber einer Webanwendung leisten. Also ihr wollt irgendwo stehen haben bei Problemen diese Adresse und ihr wollt dann, dass diese Adresse auch regelmäßig von irgendwem gelesen wird, der hinreichend kompetent und damit betraut ist, also berechtigt ist, mit solchen Problemen umzugehen und das dann auch tut und da schon irgendwie Regeln an der Hand hat, nicht sich plötzlich spontan überlegen muss, was er eigentlich macht, wenn Userdaten abhanden gekommen sind. Auch das ist natürlich ein Best-Practice-Ding, aber das ist möglicherweise der Teil des Vortrags, den ihr am leichtesten mit zurück zu euch in eure Hobby-Webseite, in eure Firma, in euren Großbetrieb nehmen könnt und einfach mal gucken, ist das gewährleistet, ist das das, was wir haben oder könnten wir uns einfach jetzt einen Tag, zwei Tage hinsetzen und uns überlegen, wie machen wir Incident Response in solchen Fällen? Lasst uns einfach mal gucken, dass sich eine Handvoll Leute dafür verantwortlich fühlen und wissen, was sie tun, wenn irgendwo Userdaten rausgehen, die nicht rauszugehen haben. Das war's. Einmal Planung, Implementierung und Betrieb einer Webanwendung, sodass ihr mit euren Anwenderinnen-Daten genau das Richtige und nicht genau das Falsche macht. Es ist natürlich total gelogen und nur an der Oberfläche gekratzt, weil da gehört unendlich viel mehr dazu und jeden dieser Punkte könnte man sehr, sehr vertiefen. Ich habe mich, wie Leute das so sagen, im Rahmen meiner Möglichkeiten bemüht. Ich hoffe, ihr nehmt ein oder zwei Punkte mit. Wenn ihr noch Fragen habt, ein bisschen haben wir noch Zeit. Und dann können wir sogar noch ein bisschen Pause machen. Also, das war's.
Ja, danke, Rix. Ich hoffe, dass ihr natürlich damit nach diesen ausführlichen Erläuterungen auch mit unserer Plattformwahl zufrieden seid.
Sicherlich.
Weil da all diese Überlegungen natürlich mit hineingeflossen sind. Wir haben zum Glück wirklich Zeit für Fragen. Da gibt es bestimmt ein paar Fragen, zum Beispiel die, wann habt ihr euer letztes Backup gemacht? Da gibt es eine Antwort drauf.
Gestern, aber das ist nicht die Frage. Und zwar, wenn ich jetzt nicht unendlich Geld für den Serverbetrieb habe und ich muss zum Beispiel jetzt irgendeine ein Webhosting-Paket benutzen, wo ich jetzt nicht alle Freiheiten der Serverkonfiguration habe, wie kann ich sicherstellen, dass dennoch die meisten der Punkte, die du erwähnt hast, erfüllt sind? Also wie gehe ich am besten vor, weil ich keinerlei Zugriff habe und nicht genau weiß, wie das Paket, was dieser Webhost jetzt anbietet, ob das genau das erfüllt, was ich eigentlich gern hätte?
Das ist dann letztlich, fällt es in den Rahmen deiner Sorgfaltspflicht einfach bei der Auswahl. Also das zu genau kann man es nicht wissen, wenn man nicht eine Betriebsbegehung macht und guckt, ob die wirklich alles halten, was sie auf ihre Zertifikate und ihre Texte schreiben. Aber man kann sich ja, erstens kann man sich natürlich umhören und zweitens kann man kritisch nachfragen. Also das kostet überhaupt nichts, wenn man da erstmal zu einem Webhoster geht und sagt, ihr sagt hier, ihr gewährleistet diese und diese Sicherheit oder ihr sagt, niemand anders, der auf derselben, keine Ahnung, auf demselben tatsächlichen Hardware-Server liegt, kann auf meine virtuelle Maschine zugreifen. Wie gewährleistet ihr das? Was nutzt ihr da an Technologie? Ist die sicher? Und andererseits könnt ihr euch natürlich auch umgucken, wo steht der Hoster, also was für Gesetze muss der grundsätzlich erfüllen und verschreibt er sich irgendwas davon besonders. Also irgendwo ist es, wenn ihr die Hardware nicht selber besitzt und nicht selber ins Rechenzentrum gestellt habt oder das Rechenzentrum selber hingestellt habt, irgendwo muss man immer anfangen zu vertrauen. Aber das ist dann eine Sache sorgfältiger Recherche zu gucken. Ist das zum Beispiel jemand, der sich eh für Datenschutz einsetzt oder ist das eine Butze, die mehr so bekannt dafür ist, dass sie möglichst günstig virtuelle Maschinen verschabelt.
Weitere Fragen? Nutzt die Gelegenheit.
Hier vorne?
Da vorne, ja.
Interessensfrage, ich glaube, irgendein amerikanischer Webhoster hat vor einiger Zeit unendlich viele Kundendaten vernichtet. Was hat der irgendwie falsch gemacht?
Vernichtet, unabsichtlich. Also das Schöne an Daten, die vernichtet sind, ist ja schon, dass man sie nicht mehr verlieren kann. Insofern, clevere Entscheidung. Ist mir jetzt als Fall aber nicht präsent. Also wüsste ich nicht zu sagen.
Könnte das GitLab gewesen sein, die...
Ja, die GitLab-Sache war, also da hat jemand Dinge tatsächlich auf der Produktivdatenbank ausgeführt, wo sie vielleicht nicht hingehört haben. Und das letzte Backup war nicht von gestern, sondern von vor 3 Stunden oder so, 6 Stunden, was bei einer Großplattform wie GitLab halt doch schon beträchtlich ist. Die sind tatsächlich nach meinem Dafürhalten sehr, sehr super damit umgegangen, nachdem die Situation entstanden war. Die haben nämlich relativ frühzeitig, also sobald sie wussten, was da eigentlich schiefgegangen ist, kommuniziert, was ist und auch während sie daran gearbeitet haben, das zu beheben, immer wieder dokumentiert, woran sie sind und was sie wissen. Und ganz am Ende, so 2 Tage später, nachdem alle einmal wirklich drüber schlafen konnten, veröffentlicht, was tatsächlich passiert ist, wie sie damit umgegangen sind und wie sie in Zukunft verhindert werden, dass so etwas wieder auftritt. Also einerseits, klar, 6 Stunden altes Backup in der Großplattform ist schwierig, aber andererseits immerhin was draus gelernt.
Ja, also von GitLab gab es damals wirklich eine sehr umfangreiche Retrospektive, was passiert ist genau und auch was sie in Zukunft geplant haben, damit sowas nicht wieder vorkommt. Googelt euch das, nein, nicht Google, Google ist eine Datenkrake. Nehmt eine datenschutzfreundliche Suchmaschine eurer Wahl, sucht euch das raus aus dem Internet. Das ist wirklich lesenswert, da kann man sehr viel lernen, wie man es eben mit Incident Response auch
genau, umgehen
kann.
Genau, es ist sehr, sehr vorbildlich. Also das ist was ich immer so ein bisschen mit im Hinterkopf habe, wenn ich mir das angucke, weil die da in keiner Hinsicht defensiv waren. Also sie haben weder versucht, Auswärtigen, was ja gerne mal passiert, die Schuld zu geben, also weder zu sagen, hier hat jemand von außen was falsch gemacht oder uns angegriffen und deshalb mussten wir. Und die haben aber vor allem, und was sehr, sehr vorbildlich ist, auch nicht ihre Angestellten da irgendwie ans Messer geliefert. Die haben nicht gesagt, ja, wir hatten da so einen, der ist jetzt natürlich nicht mehr bei uns, ne? So jemanden lassen wir ja nicht mehr hier arbeiten, ja, und der hat das falsch gemacht. Sondern die haben gesagt, ja, hier, einer von uns hat das getan, dort war ungeschickt, das hatte den und den Grund, dass das überhaupt passieren konnte, und der war da auch schon 12 Stunden dabei, irgendein Update einzuspielen, und irgendwann ist man halt durch. Und das hatte für den auch keine persönlichen negativen Konsequenzen. Das sehr löblich.
Ich habe jetzt eine obskure Frage sozusagen, weil ich eigentlich kein Entwickler bin. Ich kann ein bisschen mit PHP umgehen, habe schon kleinere Sachen gemacht. Deswegen jetzt meine Frage eben für diese Low-Level-Geschichten, wo man sagt, okay, ich kann nicht wirklich großartige Development-Geschichten machen. Was sind die wichtigsten Dinge aus deiner Sicht, die ich, ich kann auch nicht Webserver administrieren und dergleichen. Also ich tue mir sogar schwer mit den Backups tatsächlich dafür sorgen, dass eine Datenbank richtige Backup ist und nicht. Ich habe schon damit zu tun gehabt, das war schwierig. Auch dann haben wir das Hosting geändert und nicht mehr selbst gehostet und so weiter, damit wir das nicht mehr tun müssen. Was sind aus deiner Sicht da die wichtigsten Tipps für die einfachen Anforderungen sozusagen, für denjenigen, der das nicht alles selbst machen kann?
Für solche Gelegenheit, wo einfach die Ressourcen nicht ausreichen, wäre meine erste Empfehlung tatsächlich, einen Provider zu suchen, dem man da hinreichend vertraut, solche Dinge abzunehmen. Also dass man sagt, ich mache nicht den ganzen Server selber, ich muss keinen Mail-Server administrieren, weil da reiße ich mehr ein, als ich richtig mache, und außerdem ist es sehr viel Schmerz. Ich muss auch nicht die Datenbanken selber backuppen, sondern ich suche mir jemanden, der sich das vielleicht für gar nicht mal so viel Geld auf die Fahnen geschrieben hat. Da können wir nachher abseits der Bühne vielleicht drüber reden. Weil das ist halt der Teil, wo man es Professionellen überlässt, die es besser machen als man selber. Und ansonsten in der tatsächlichen Entwicklung wäre tatsächlich was man zu selten macht, aber da dann wirklich nützlich ist, sich einfach, da gibt es Blogposts, gerade für so etwas wie, ich entwickle in einer Sprache und ich möchte eine Webanwendung bauen, was darf ich auf keinen Fall machen? Da gibt es Blogposts, da sucht man sich dann einen, der noch keine 2 Jahre alt ist, und guckt es einfach mal durch, liest 2, 3 davon, und dann hat man wenigstens einen hinreichenden Überblick. Das fällt mit unter diese Sorgfaltspflicht. Man wird ein besserer Entwickler dadurch, es tut echt nicht weh. Und man macht einfach Sachen, die schon bekannte Fehler sind, nicht falsch. Würde ich empfehlen. Dankeschön für die Frage. Ich denke, wir sind hier durch, oder?
Okay, dann sind wir damit durch, da ich selbst auch Systemadministrator bin, also Webapplikationen Admins, am Laufen halten darf. Aus administrativer Sicht noch der Hinweis, es gibt das OWASP-Projekt, das Open Web Application Security Projekt, hast du dir vorgestellt. Das ist lesenswert, und ihr wollt mit eurer Web-Applikation nicht mit einer der Top 10 Sicherheitslücken von dieser Liste erwischt werden. Checkt das durch, das hilft enorm. Und ja, damit vielen herzlichen Dank, Rix, für deine Ausführungen.
Danke euch für die Plattform und das Event.